Herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast des Sri Aurobindo Centers Berlin zu Sri Aurobindos philosophischem Hauptwerk Life Divine, das göttliche Leben. Heute zum Thema Wirklichkeit und das integrale Wissen, Teil 1. Wir hatten uns in den letzten Monaten mit all den Ebenen, Welten und Daseinsformen befasst, die im weitesten Sinne dem angehören, was in den alten Traditionen als Avidya, als Unwissenheit bezeichnet wird. Wir hatten die aus dem Unbewusstsein aufsteigenden und sich hier in dieser Welt manifestierenden Formen und Wirkweisen betrachtet, Materie, Leben, Mental, den physischen Körper, das Lebens-Ich, das mentale Ego, und wir hatten uns mit den weiten Räumen des Unterbewusstseins und der inneren subliminalen Welten befasst, Welten, die unsere innere Person und Wahrnehmung ins Kosmische, Universale öffnen und die im Allgemeinen als okkulte Welten bezeichnet werden. Wir hatten gesehen, dass diese Ebenen und die unzähligen Kräfte und Wesenheiten, die dort zu Hause sind, Ebenen, die die wesentliche Substanz vieler esoterischer Strömungen oder schamanistischer Bewegungen bilden, ebenfalls Ebenen der Unwissenheit sind und dass dort Irrtum und damit Falschheit, also falsches Wissen und falscher Wille, möglich, im Grunde zwingend sind. Und damit auch falsches Handeln, das wir dann böse nennen. Heute werden wir diesen weiten Bereich, der uns aus unserem eigenen Leben und unserer eigenen Erfahrung nur allzu vertraut ist, verlassen. Und wir werden nun, vielleicht ja auch ganz konkret in uns selbst, in das schreiten, was wir tatsächliches Wissen, Vidya, nennen können. Wir betreten, und dies tatsächlich erst jetzt, Räume, die wirklich spirituell sind. Und so lautet der Titel des zweiten Teils von Buch 2 des göttlichen Lebens, dem wir uns von nun an widmen werden, folgerichtig: Das Wissen und die spirituelle Evolution. Was nun ist dieses Wissen? Was ist seine Natur? Und wie können wir uns dieser in unserem begrenzten Verständnis ein wenig annähern? Dieses durchaus komplexe Thema wollen wir heute und in unserem nächsten Podcast von verschiedenen Seiten beleuchten. Einen guten Einstieg, eine Handreichung dazu, bietet uns ein Zitat aus der Bhagavad Gita, in dem es heißt: Hear how thou shalt know me in my totality. For even of the seekers who have achieved, hardly one knows me in all the truth of my being. Höre, wie du mich in meiner Vollständigkeit wissen wirst. Denn selbst von den Suchern, die die Verwirklichung erlangt haben, weiß mich kaum einer in der gesamten Wahrheit meines Seins. Hier sehen und erkennen wir sehr schön, dass ein wesentliches Element von tatsächlichem Wissen darin besteht, dass es integral, ein integrales, allumfassendes Wissen ist. Ein wesenhaftes und integrales Bewusstsein, das mit der ursprünglichen Wahrheit, also mit der gesamten Wahrheit des Selbstes und dessen, was ist, was existiert, identifiziert ist, damit eins ist. Und dies gibt uns schon einmal einen ersten Schlüssel. Denn dieses integrale Wissen, wirkliches Wissen, ist nicht irgendetwas Neues, etwas, das es noch nicht gibt und das irgendwie kreiert, erlangt, erlernt oder im Mental zusammengebaut oder gar erfunden werden muss, sondern es ist bereits da und muss deshalb entdeckt oder entblößt werden. Oder besser, es muss sich auf unserem spirituellen Weg selbst offenbaren, da es in unserem tieferen und größeren Selbst verborgen liegt. Man könnte in etwas anderen Worten sagen, dass diese Wahrheit, diese Wirklichkeit, dieses Wissen der eigentliche Stoff, die eigentliche Substanz ist, aus der unser spirituelles Bewusstsein besteht. Und indem wir in dieses Bewusstsein erwachen, können wir dieses Wissen, diese Wirklichkeit besitzen. Am Ende auch in unserem äußeren Wesen. Halten wir also an dieser Stelle fest, es gibt ein integrales Selbstwissen, das wir in unseren Tiefen oder auf unseren höchsten Höhen wiederfinden, zurückgewinnen müssen. Und da unser Selbst gleichermaßen das kosmische Selbst, das Weltenselbst ist, eröffnet sich uns dann ebenso ein integrales Wissen über die Welt, über all das, was geschieht, geschehen ist und im kosmischen Sinne geschehen wird. Alles, was wir in unserem Mental lernen, alles, was wir lesen und dort zu etwas verbinden, zu etwas zusammenbauen, hat durchaus seinen Wert. Aber es hat, selbst wenn wir dies mit den Schriften von Sri Aurobindo tun, nichts mit Wissen zu tun. Oder zumindest nicht mit dem Wissen, was wir von nun an als solches bezeichnen. Was nun ist die Natur eines integralen, spirituellen Bewusstseins? Wie können wir uns dies in unserem Mental ein wenig verdeutlichen? Zunächst einmal enthält ein spirituelles Bewusstsein in seiner Integralität das Wissen aller Ebenen und Welten in sich selbst. Es verbindet die höchsten Ebenen mit den tiefsten und niedersten, kennt alle vermittelnden Wirkweisen und weiß alles als unteilbares Ganzes. Jenseits des höchsten Gipfels, all dessen, was ist, öffnet es sich zur Wirklichkeit des Absoluten, zum Unaussprechlichen, Unbeschreibbaren. Am anderen Ende schaut es das Unbewusstsein, aus dem all unsere Welt entsteht und hervortritt, und es entschleiert das darin verborgene Bewusstsein. Es weiß um das Eine und das Alle, das sich darin eingefaltet hat. Und seine Schau bewegt sich durch all das, was zwischen diesen Extremen liegt. Sie deutet, interpretiert, offenbart und sie entdeckt die Manifestation des Einen in den Vielen, die Präsenz oder besser die Identität des Grenzenlosen in der endlosen Unterschiedlichkeit begrenzter Dinge und die Gegenwart des zeitlosen Ewigen in ewiger Zeit. Und sie legt all dies offen. Die Bedeutung des Universums in all seinen Bewegungen und Strömungen wird offenbar. Und so wird dieses Universum in der Allschau auch nicht, wie es einige aus einer bestimmten spirituellen Erfahrung heraus postulieren, annulliert, sondern erfüllt und transformiert. Und dies gilt ebenso für die individuelle Existenz. Das individuelle Sein, die individuelle Natur werden verwandelt, umgewandelt, indem auch ihnen ihre wahre Bedeutung offenbart wird und weil sie in die Lage versetzt werden, ihre Getrenntheit zu überwinden. Die Getrenntheit von der göttlichen Wirklichkeit und der göttlichen Natur. Dieser Aspekt, die Bejahung der Schöpfung und des Individuums in ihrer vergöttlichten Form, ist wesentlich und, wir hatten es gerade schon angedeutet, durchaus nicht selbstverständlich. Denn unsere Idee und auch unsere Wahrnehmung der höchsten Wirklichkeit, die diesem Wissen zugrunde liegt, verändert sich mit unserem Bewusstseinszustand, mit unserer Schau und mit der Perspektive, die wir einnehmen, mit der Betonung, die wir auf bestimmte Aspekte legen. So können wir, und dies in einem sehr hohen Zustand spiritueller Verwirklichung, die Existenz des unaussprechlichen, unbeschreibbaren Absoluten erfahren. Und wir können diese leicht für die einzige und alleinige Wirklichkeit halten und das individuelle Sein und die kosmische Schöpfung verneinen. Sie sozusagen aus dem, was wir als tatsächlich und grundlegend wirklich erfahren, ausschließen. Alles ist dann Brahman, das Absolute. Es ist die wahre Wirklichkeit des Kosmos, die eigentliche Wahrheit des Individuums. Das Individuum selbst und der Kosmos mit all seinen Formen und Bewegungen sind nur vorübergehende Phänomene. Und dies gilt ebenso für Unwissenheit und eben auch für Wissen. Denn der Wissende, das, was weiß, das, was gewusst wird oder gewusst werden soll, und damit auch das Wissen selbst, verschwinden dort. Sie werden in ein Überbewusstsein transzendiert, in dem allein das Absolute ist. Und so könnte man durchaus sagen, dass Wissen im Grunde nichts anderes als eine höhere Form von Unwissenheit ist. Da es die absolute Wirklichkeit, die sich ihrer selbst gewahr ist und die nicht wissen muss, nicht erreicht. Eine Wirklichkeit, die tatsächlich unwissbar ist. Dieses, man könnte sagen, Erfahrungskonzept ist in vielen spirituellen Traditionen und damit auch im kollektiven Bewusstsein dessen, was sucht, fest verankert. Und deshalb wollen wir uns dies nun etwas näher und detaillierter betrachten, um eventuelle Suggestionen oder Disharmonien, die möglicherweise in uns, bewusst oder unbewusst, noch latent sind, etwas klarer zu sehen und zu verabschieden. Die ungebrochene Linie höchster spiritueller Erfahrung durchzieht, in dem, was wir die gegenwärtige Menschheit nennen können, den indischen Subkontinent. Und nachdem dort das ganzheitliche, in tiefer Symbolsprache verkleidete, lebendige Wissen der Veden von einem Zeitgeist abgelöst wurde, der Dinge mental oder intellektuell-philosophisch zu formulieren beginnt, sind für unser heutiges Verständnis oder Verstehen vor allem die sogenannten Upanishaden von zentraler Bedeutung. Tatsächlich ist die Erfahrungswirklichkeit des transzendenten Absoluten jenseits aller Schöpfung und Form eine oft und in verschiedenen Worten wiederholte Kernaussage dieser offenbarenden Schriften. Und da diese Wirklichkeit vor allem das Mental anspricht und daher in gewisser Weise einem sich entfaltenden mentalen Zeitalter entgegenkommt, wurde sie von den nun maßgeblichen Traditionen, etwa dem Vedanta, aufgegriffen und ins Zentrum der spirituellen Suche gestellt. Was dabei oft vergessen oder schlichtweg übersehen wird, ist, dass wir in eben diesen Upanishaden nicht nur die Bejahung des einen Absoluten, des unaussprechlichen und unwissbaren Transzendenten finden, sondern ebenso und in derselben Betonung und Ausführlichkeit die Bejahung der Wirklichkeit des Kosmos und des Individuums. So besteht etwa die Isha Upanishad ausdrücklich auf der Einheit und Wirklichkeit all dieser Manifestationen des Absoluten. Brahman ist das Bewegte und Unbewegte, das Innere wie das Äußere. Er ist alles, was nah und alles, was fern ist, im spirituellen Sinne wie auch in Raum und Zeit. Er ist Sein und er ist alles Werden. Er ist das Reine und Stille, ohne Eigenschaften, ohne Wirken. Und er ist ebenso der Seher und Denker, der die Welt und alles, was in ihr ist, lenkt und organisiert. Er ist der Eine, der alles wird, all das, was wir im Universum wahrnehmen. Er ist der Immanente und das, in dem er immanent ist, in dem er seine Heimstatt nimmt. Und spirituelle Befreiung, Spiritual Liberation, bedeutet hier in der Isha Upanishad ein vollkommenes und befreiendes Wissen, das sowohl das Selbst als auch dessen Schöpfung einschließt. Eine Schau, die alles Werden des Selbstexistenten in einer inneren Vision und durch ein Bewusstsein sieht, das dieses Universum in sich selbst wahrnimmt, anstatt es sozusagen von außen zu betrachten und es als etwas anderes als uns selbst, als unser begrenztes und egoistisches Mental zu sehen. In kosmischer Unwissenheit zu leben, ist Blindheit. Doch es ist ebenso Blindheit, sich auf eine alles andere ausschließende Absolutheit des Wissens zu begrenzen. Brahman zu wissen bedeutet, Wissen und Unwissenheit zu wissen. Und den höchsten Zustand, die höchste Erfahrung durch das Werden und das Nichtwerden zu erlangen, die Realisation des Transzendenten und des kosmischen Selbstes miteinander zu verbinden, seine Verankerung sowohl in einer ihrer selbstbewussten weltlichen Manifestation zu finden, als auch jenseits davon, dies ist tatsächlich integrales, allumfassendes Wissen und wahre und wirkliche Unsterblichkeit. Und nur dieses ganzheitliche Bewusstsein mit seinem vollständigen Wissen bildet ein tragfähiges Fundament für ein wirklich göttliches Leben und macht dieses überhaupt erst möglich. Wenn wir weiterhin, und das können wir durchaus, von einem Absoluten, von einem Unaussprechlichen sprechen wollen, dann liegt dieses jenseits aller Definitionen, jenseits aller Begrifflichkeiten. Es liegt jenseits einer grenzenlosen Leere, jenseits der reinen Selbstexistenz, jenseits von Sein und jenseits von Nichtsein, jenseits aller Bejahungen und aller Verneinungen. Und wir können deshalb dieses wirkliche Absolute, das Höchste, the Supreme, sowohl durch eine höchste Bejahung als auch durch höchste Verneinung erreichen. Schauen wir uns diese beiden Wege nun ein wenig genauer an. Auf der einen Seite steht eine absolute Selbstexistenz, einzig, allein, ewig. Ein grenzenloses Selbstsein, dem wir uns durch die Erfahrung des stillen und ruhenden Selbstes oder des unbewegten, von allem losgelösten Purushas nähern können. Der Pfad selbst führt uns, so könnte man sagen, durch eine graduelle Verneinung, Wir negieren jegliches Wirken schöpferischer Macht, das Wirken einer illusorischen Maya oder einer naturhaften, formgebenden Prakriti. Wir verlassen das ewige Kreisen in kosmischen und karmischen Irrtümern und treten in einen ewigen Frieden und in ewige Stille ein. Wir lösen uns von unserer persönlichen, individuellen Existenz und finden oder verlieren uns in der einzigen wahren Existenz, im formlosen, alleinigen Absoluten. Auf der anderen Seite finden wir ein Werden, das wir nach und nach, quasi in immer zunehmender Bejahung, als wahre Bewegung des Seins wahrnehmen, wahrnehmen und auch erfahren. Und beides, Sein und Werden, sind hier Wahrheiten einer absoluten Wirklichkeit. Die erste Schau oder das erste Erfahrungskonzept gründet sich auf eine Wahrnehmung in unserem Denken, die es wagt, bis ins Extrem zu schreiten und die dann in unserem Bewusstsein zu der ausschließlichen Erfahrung des Absoluten als eine von allem gelöste und befreite, formlose Wirklichkeit wird. Die logische und faktische Folge ist, dass wir alles andere, alles Relative, als eine Art Unwirklichkeit und damit als etwas Falsches erfahren, als eine nachrangige, vorübergehende und vergängliche Selbsterfahrung oder gar als vollkommen nicht existent, als Asat. Und in dieser Erkenntnis und durchaus spirituellen Erfahrung trennen wir dieses Unwirkliche, das Universum, die Schöpfung, von uns ab und erlangen Liberation, die Befreiung des Geistes, des Spirit, von seinen falschen Wahrnehmungen oder seinen nachrangigen Kreationen. Der zweite Pfad, die absolute, im Sinne von allumfassender Bejahung, gründet sich auf der Erfahrung oder dem Erfahrungskonzept eines Absoluten, das weder durch eine positive noch durch eine negative Wirklichkeit begrenzt werden kann. Es ist tatsächlich jenseits aller Bezüge, aller Relativitäten, jedoch in dem Sinne, dass es nicht von diesen abhängig ist, dass es sich nicht darauf einschränken oder durch diese definieren lässt. Ein Absolutes also, das sich weder von unserem Wissen noch von unserer Unwissenheit, weder von unserem Konzept von Existenz noch von unserem Konzept von Nicht-Existenz in irgendeiner Weise begrenzen lässt. Und es lässt sich ebenso wenig dadurch begrenzen, dass wir ihm, weil wir ihm nur das reine Sein zusprechen, die Fähigkeit aberkennen, Schöpfung zu sein, diese in sich zu enthalten, aus sich herauszubringen, sie zu tragen, zu durchdringen, zu manifestieren. Anders gesagt, das Absolute kann nicht daran gebunden sein, eine Schöpfung aus sich zu gebären. Aber es kann ebenso wenig daran gebunden sein, keine Schöpfung hervorzubringen. Ein leeres Absolutes ist kein Absolutes. Wir sehen es nur deshalb als leer, weil wir das Inhärente, das stets Latente, nicht erfassen können. Die tatsächliche Essenz von allem, was ist und sein kann. Und wenn sich diese Essenz, diese Tatsächlichkeit tatsächlich verwirklicht, dann nennen wir das Manifestation und sehen es als Universum. Dies alles scheint eigentlich ganz einfach und selbstverständlich. Und wir können uns mit Recht die Frage stellen, warum die Wahrnehmung und die Erfahrung des Absoluten als reine Essenz, als reines Sein in uns Menschen, auf dem spirituellen Weg des Menschen, so tief verankert ist. Die Antwort ist, dass wir Menschen, ein mentales Wesen oder das mentale Wesen sind. Und wenn wir uns in dieser Daseinsform in die höchsten Höhen erheben, wenn wir die Grenzen unseres Menschseins ertasten, wenn unser mentales Dasein diese Grenzen tatsächlich überschreitet, dann verlieren wir quasi unser Bewusstsein oder die Wahrnehmung unseres Bewusstseins. Wir verlieren unsere Fähigkeit zu denken und zu wissen und treten in eine passive Stille ein. Und, was an dieser Stelle vielleicht noch wichtiger ist, wir verlieren ebenso unsere Fähigkeit, das, was wir früher gewusst und gedacht haben, in unserem Bewusstsein zu halten. Oder anders gesagt, das, was für uns einmal Wirklichkeit war, ist auf einmal keine Wirklichkeit mehr, ist tatsächlich nicht mehr real. Und aus dieser sehr konkreten und auch wesentlichen Erfahrung schließen wir dann, dass dies auch der Bewusstseinszustand des Höchsten, der eigentliche Zustand des Parabrahman ist. Auf ewig nicht manifest, jenseits allen Werdens oder oberhalb davon, ein reines Absolutes ohne jede Verbindung zur Welt oder zur Manifestation. Jedoch, und das wird uns hier nun deutlich, unser relatives menschliches Bewusstsein ist kein Maßstab für das Bewusstsein des Absoluten. Wenn wir als Menschen nicht fähig sind, jenseits unseres Mentals Schöpfung zu erfassen, bedeutet dies nicht, oder zumindest nicht zwingend, dass das Absolute dazu ebenfalls nicht in der Lage ist. Das, was wir erfahren, schauen, erlangen müssen, um aus unserer mentalen Unwissenheit auszutreten, sie zu transzendieren, kann kein Muss oder keine Bedingung für das Absolute sein. Und so können wir hier noch einmal festhalten, dass es dieses nicht manifestierte Unwissbare zwar tatsächlich gibt, aber ebenso das manifestierte Wissbare. Letzteres zeigt sich unserer Unwissenheit oder in unserer Unwissenheit nur teilweise, unvollständig. Dem göttlichen Wissen aber ist auch dieses vollständig bewusst, denn es hält und enthält alle Manifestation, alles was ist oder sein kann, in seiner eigenen Grenzenlosigkeit. Und so kann dieses Grenzenlose, das Höchste, das Absolute, auch nichts anderes als sich selbst aus sich herausbringen, manifestieren. Ganz einfach deshalb, weil es nur es oder ihn gibt. Dies ist der Grund oder der Urgrund, warum alles eins ist. Und warum wir dieses Einssein in und durch die Vielheit entdecken und berühren können. Und doch können wir selbst dann, jetzt noch, eine Wertung, eine bestimmte Einordnung vornehmen. Nämlich die zwischen der wirklichen Wirklichkeit des Absoluten und der nur teilweisen und in gewisser Weise auch irreführenden Wirklichkeit des relativen Universums. Diese durchaus naheliegende Einordnung oder Unterscheidung wollen wir uns nun ein wenig genauer anschauen. Man könnte sagen, dass diese Einordnung, diese unterschiedliche Bewertung auf verschiedenen Begrifflichkeiten oder deren Gegenüberstellung beruht. Wir sprechen von einem sogenannten Einen und einem zerstreuten Vielen, von einem vorübergehend Manifestierten und einem ewigen Nicht-Manifestierten, von einem Begrenzten und von etwas Grenzenlosem, vom höchsten Überbewussten und tiefsten Unbewussten, von Geist und Materie. Das eine verbinden wir in aller Regel mit Wissen und Wahrheit, das andere mit Unwissenheit. Und so kann es uns leicht als das Ziel unseres Lebens erscheinen, uns aus der sogenannten niederen Wirklichkeit, der Wirklichkeit des Werdens, zurückzuziehen und uns der größeren Wirklichkeit, der Wirklichkeit des Seins, zuzuwenden. Aus der Unwissenheit ins Wissen zu treten, aus dem Vielen in das Eine, aus dem Begrenzten ins Grenzenlose, aus der Form in die Formlosigkeit, aus dem Leben dieses materiellen Universums in den Geist, den Spirit, von der Verbindung mit dem Unbewusstsein in eine überbewusste Existenz. Und tatsächlich ist es so, und dies entspricht auch jeder spirituellen Erfahrung, dass das Grenzenlose in uns darauf hinarbeitet, nicht ewig im Begrenzten eingeschlossen, daran gebunden zu sein oder in diesem Begrenzten Erfüllung, Weite und Frieden zu finden. Etwas in uns drängt uns dazu, alle Grenzen der individuellen und universalen Natur zu durchbrechen, alle vorübergehenden Werte, Symbole, Bilder, Konzepte, alle Begrenztheiten des Begrenzten zu zerstören und alle Kleinheit und Getrenntheit im Selbst aufzulösen, in einem Selbst, das auf ewig in seiner eigenen Grenzenlosigkeit erfüllt ist. Etwas drängt uns dazu, von jeglichen Formen und Ausdrucksformen irgendwie enttäuscht, desillusioniert zu werden, von ihrer Begrenztheit, Kurzlebigkeit und Vergänglichkeit, von ihrer ständigen, sinnlosen Wiederholung. Und so müssen wir, ganz offensichtlich, aus diesen Zyklen der Natur austreten, hinein in die Formlosigkeit des beständigen, ewigen Seins. Erlöst von der Grobheit und dem Gewicht der Materie, von den sinnlosen Schwierigkeiten und Leiden unseres Lebens und Daseins. Erlöst von den unzähligen, widersprüchlichen Konzepten und Strukturen des Mentals und von der Nichtigkeit all seiner Pläne und Ziele, treten wir in die ewige Ruhe und Reinheit des Geistes ein. Das ewige Wandern, das Suchen, Tasten und Irren endet. Wir erwachen in das Überbewusste, in dem alle Dunkelheit, alles Dämmerlicht in der selbstleuchtenden Wonne des Ewigen aufgeht. Das Ewige allein ist unsere Zuflucht. Alles andere ist illusorisch. Eine Verwirrung oder Irreführung der Seele in einer phänomenalen Natur. Wir im integralen Yoga von Sri Aurobindo sehen dies anders. Denn, und das haben wir in unserer Reihe durch das göttliche Leben immer wieder betont, wir betrachten das Eine und das Viele, die Form und das Formlose, das Begrenzte und Unbegrenzte nicht als tatsächliche Gegensätze, sondern als komplementär, quasi als Ergänzungen, als Existenzen und Wirkweisen, die gleichzeitig sind und die sich gegenseitig erklären. Zwei Gesichter der einen Wirklichkeit. Und auch wenn beide ultimative Erfahrungen für sich selbst genommen und die damit verbundenen Wege legitime und vielleicht auch unvermeidbare Schritte sind, so können wir letztlich nur über die Verwirklichung beider Wahrheiten zu dieser höchsten, wirklichen Realität gelangen. Sicher, wirkliches Wissen ist zweifellos das Wissen des einen und um den einen, die Realisierung des wahren und eigentlichen Seins. Und Unwissenheit ist sozusagen das Gegenteil davon, die Selbstvergessenheit des Seins, die Erfahrung von Getrenntheit in der Vielheit und das Kreisen im undurchsichtigen und weitestgehend unverstandenen Labyrinth des Werdens. Doch wenn die Seele im Werden wächst, wenn sie beginnt zu wissen, wenn sie sich des Seins in allen Dingen und Wesen bewusst wird, dann wird dieser vermeintliche Graben überbrückt. Und sie, die Seele, kann zu all dem tatsächlich werden. Und zwar genau deshalb, weil die Wahrheit allen Werdens bereits im Sein, in der zeitlosen Existenz, vorhanden ist. Das integrale Wissen des Brahman, das Brahman-Bewusstsein oder das Bewusstsein des Höchsten, besitzt beide Wahrheiten, beide Wirklichkeiten gleichzeitig. Das Sein jenseits allen Werdens zu besitzen, bringt uns die Befreiung von Unwissenheit und von jeglicher Anhaftung in der kosmischen Existenz und damit auch den freien Besitz des Werdens und der kosmischen Existenz. Das Wissen des Werdens ist ebenfalls Wissen. Ein Wissen, das sich uns nur deshalb als Unwissenheit zeigt, weil wir darin eingeschlossen sind, ohne die Einheit des Seins zu besitzen. Eine Einheit des Seins, die die Basis, der Stoff, der Geist und die Ursache der Manifestation ist. Dies, das Brahman, das Höchste, nicht nur in der formlosen Einheit jenseits aller Schöpfung, sondern auch in der Vielheit der kosmischen Existenz eins ist, ist von wesentlicher und oft vergessener Bedeutung. Und wenn wir das Höchste, die tatsächliche göttliche Wirklichkeit, tatsächlich besitzen wollen, dann müssen auch wir die Einheit, das Einssein im Vielen finden. Wir müssen uns des Wirkens des trennenden Mentals bewusst sein, dürfen aber nicht durch es begrenzt sein. Die grenzenlose Selbstvariation des Kosmos, all dessen, was Form ist, erklärt sich selbst nur dann, wenn wir sie in der Grenzenlosigkeit des einen enthalten finden. Doch auch die Grenzenlosigkeit des einen wird erst dann vollständig, allumfassend, wenn sie sich in die Grenzenlosigkeit des Vielen ausgießt und sich selbst darin besitzt. Wenn sich also das eine nicht in seiner eigenen Schöpfung verliert, davor zurückschreckt, darin untergeht oder sich daraus zurückzieht. Dies ist die göttliche Stärke des freien und höchsten Purusha, der bewussten höchsten Seele in ihrem eigenen unsterblichen Selbstwissen. Und in diesem tatsächlichen, eigentlichen Selbstwissen nimmt dann auch der kosmische Prozess einen vollkommen anderen Charakter an. Denn all die begrenzten Selbstvariationen des Selbstes, in denen sich das Mental verfängt und verheddert, sind nun nicht mehr eine Verneinung des Grenzenlosen oder das Gegenteil des Grenzenlosen, sondern ein nie endender Ausdruck dieses Grenzenlosen. Dies allein ist die Bedeutung, ist der Sinn all dessen, unseres Universums, der Schöpfung, dieses ewigen Spiels. Und es ist nicht nur ein Sinn, eine Erklärung, die unser Mental befriedigt und befriedet, sondern es ist in allererster Linie auch Wonne. Denn das Grenzenlose, das auch grenzenlose Wonne ist, findet diese Wonne ebenso in seiner grenzenlosen Selbstmanifestation als Universum. Das Höchste, das göttliche Sein oder Wesen, gießt die Wonne seines Seins in alle Formen, die es selbst ist. Und dieses Gold bleibt Gold. Es wird nicht zu Eisen, nur weil es sich in alle möglichen Ornamente, Schmuckstücke oder Münzen prägt. Und dies gilt, was wir sehr oft vergessen, auch für das, was sozusagen von unten kommt. Die Kraft und Macht der Erde, lebendiges Symbol aller materiellen Existenz, verliert nicht die in ihr inhärente Gottheit, ihre Göttlichkeit, dadurch, dass sie sich in bewohnbare, lebendige Welten, in Berge, Hügel und Höhlen, in menschliche Herdfeuer, Werkzeuge, Waffen und Maschinen formt. Materie, welche Form sie auch immer annimmt, ist ein Körper des Geistes, des Göttlichen. Und sie wäre nie erschaffen worden, wenn sie nicht Grundlage, Material seines Selbstausdrucks sein könnte, wenn sie nicht genau dazu bestimmt wäre. Das scheinbare Unbewusstsein der Materie, des materiellen Universums, enthält, wie eine dunkle Gebärmutter, alles, absolut alles, was im leuchtenden Überbewussten selbst offenbart ist. All dies in der Zeit zu offenbaren, ist die langsame, sich bewusst nach und nach entfaltende Wonne der Natur, ist von Anbeginn an das Ziel ihrer endlosen Zyklen. So weit, so gut. Doch es gibt noch andere Konzepte oder Vorstellungen von Wirklichkeit oder von Wissen, die wir uns etwas näher anschauen müssen. So könnten wir etwa annehmen, und auch dies kann zu einer Erfahrungswirklichkeit werden, dass alles, was ist, dass alle Schöpfung nichts anderes ist als eine subjektive Kreation des Mentals, eine Art Bewusstseinsstruktur, mit dem Ergebnis oder der Schlussfolgerung, dass es gar keine objektive, selbstexistente Wirklichkeit gibt, dass es nur Bewusstsein und Kreationen von Bewusstsein gibt. Dies kann dazu führen, dass wir die Schöpfermacht, das schöpferische Bewusstsein, als einzige und alleinige Wahrheit und Wirklichkeit postulieren. Oder es kann uns, umgekehrt, in die vollständige Verneinung jeglicher tatsächlicher Existenz führen. Oder in die Bejahung von Nicht-Existenz als alleinige, tatsächliche Realität. Denn, und das können wir in unserem Bewusstsein auch tatsächlich so erfahren, Objekte und Formen, die aus Bewusstsein gebildet werden, sind nicht per se tatsächlich im eigentlichen Sinne wirklich. Sie sind nur Strukturen, Kombinationen, Zusammensetzungen. Und das Bewusstsein, das sie formt, ist selbst nur ein kontinuierlicher Fluss von Wahrnehmung. Wahrnehmung, die Erscheinungen, Verbindungen und eine gewisse Dauerhaftigkeit und damit Zeit oder einen Zeitablauf suggeriert. Tatsächlich hat all das keine wirkliche, stabile Basis. Es ist nur eine Erscheinung von Wirklichkeit, eine Art Imagination, ein Traum. Damit, in dieser Wahrnehmung oder Betrachtung, verschwindet sowohl der Purusha, das, was schaut und beobachtet, als auch das, was beobachtet wird, die Natur, die Schöpfung selbst. Denn beides sind Formen von fluktuierendem, vorübergehendem Bewusstsein. Und ohne die Existenz von Purusha, von der Seele, wie auch von Prakriti, von der Natur, gibt es überhaupt keine Existenz. Gibt es nur das, was wir als absolutes Nirvana bezeichnen. Anders gesagt, tatsächlich wahr oder wirklich sind nur die beiden großen, weiten, grenzenlosen Ozeane oder je nach Sichtweise einer davon. Das eigentliche Unbewusstsein, in dem diese Bewegungen, Flüsse, vorübergehenden Konzentrationen und Strukturen erscheinen, in Erscheinung treten, oder das absolute Überbewusstsein, jenseits aller Vorstellung von Selbst und Existenz. Und doch hat diese Wahrnehmung, diese Erfahrungswirklichkeit einen kleinen Haken. Denn es ist die Erfahrungswirklichkeit, wenn auch eine sehr weite und hohe, im Grunde die ultimative Erfahrungswirklichkeit unseres äußeren Mentals. Nur dann, wenn wir dieses Mental mit dem gleichsetzen, was wir Bewusstsein nennen, wenn wir Bewusstsein als Mental erfahren, ist dies so. Denn dann schauen wir in der Tat auf eine Welt, auf ein Universum, das in einem ständigen, unbeständigen Fluss ist, auf vorübergehende Konstrukte eines stets fluktuierenden Bewusstseins. Wenn wir aber diese Grenze überschreiten, wenn wir aus dem reinen Mental in ein größeres und tieferes Bewusstsein treten, das Wissen durch Identität ist, wenn dieses Wissen für uns zu einem vertrauten und ganz normalen Zustand wird, wenn wir einen höchsten Seinszustand erlangen, in dem dieses größere und tiefere Bewusstsein die ewige Selbstwahrnehmung des Selbstes ist, dann ist diese endgültige Erfahrung nicht mehr endgültig. Die subjektive Wahrnehmung, das subjektive Sein und die objektive Welt können dann beide wirklich sein. Und sie sind in diesem Wissen durch Identität nicht nur vertraut, quasi als Gegenüber, sondern absolut innig, absolut authentisch, Teil unseres Seins und Selbstes. Es sind zwei Seiten, zwei Facetten unserer Identität. Und wenn wir, zumindest geht es mir selbst so, auf die späten Fotografien von Sri Aurobindo schauen, dann sehen und erfahren wir beide Hemisphären, beide Wirklichkeiten des Grenzenlosen, durch verschiedene Augen des einen Höchsten. Nun gibt es hier in dieser ultimativen Erfahrungswirklichkeit des Mentals noch eine Facette, die wir nicht ausklammern wollen. Denn wir könnten auch sagen, und auch dies kann für uns zu einer konkreten Erfahrung werden, dass das Mental oder das Bewusstsein, das dann rein mentale Bewusstsein tatsächlich, grundlegend und allein wirklich ist. Dass also das Mental oder eine Art mentales Prinzip, das eine Vergrößerung unseres gewöhnlichen Mentals ist, der Schöpfer aller Dinge ist, Schöpfer des Universums. Dann, in diesem Fall, ist auch das Universum, die Schöpfung, real? Oder sie hat zumindest eine gewisse Existenz. Allerdings gibt es hier, streng genommen, keine Objektivität, also kein objektives Universum, nur die subjektive Struktur eines Universums. Es ist ein Universum, ein Kosmos, der aus Bewusstsein heraus erschaffen wurde, der durch dieses Bewusstsein eine Zeit lang aufrechterhalten wird und der sich dann in diesem Bewusstsein vollständig wieder auflöst, nicht mehr existent ist. Denn es gibt darin kein Selbst, kein wesenhaftes Sein, das diese Schöpfermacht stützt. Und es gibt ebenso wenig eine Leere oder ein Nichts, ein Nihil, das sie möglicherweise trägt. Dies aber bedeutet, dass das mentale Bewusstsein oder das mentale Prinzip selbst eine Existenz oder Substanz sein muss. Eine Art Urexistenz oder Ursubstanz. Genau dies aber haben wir bereits verneint. Denn wir haben ein Bewusstsein, eine Bewusstseinserfahrung beschrieben, die über diesen rein mentalen Bewusstseinsstoff hinausgeht. Dennoch kann diese Erfahrung, die Erfahrung eines ursprünglichen, rein mentalen Schöpferbewusstseins, sehr stark sein. In der extremen, ultimativen Form, die diese Erfahrung in der Unwissenheit annehmen kann, zeigt sie sich als Unwirklichkeit oder wahrnehmende Kraft einer Leere oder als Leere selbst, die aus sich selbst heraus unwirkliche Strukturen hervorbringt, die aus reinem Nichts bestehen. Dies ist das Mental der Nacht, The Mind of Night aus Sri Aurobindos Savitri. Es ist Death, ein Nihil, das für uns Menschen die Form eines Mentals annimmt. Wir lösen uns von dieser gefährlichen, da absolut erscheinenden Erfahrung und bleiben bei der weiteren und tieferen Wirklichkeit, dass das, was wir als Bewusstsein wahrnehmen, ein tatsächliches Sein, eine tatsächliche Existenz und kein Nihil ist. Und dass alle Schöpfung aus der Bewusstseinssubstanz dieser wahrhaftigen Existenz besteht und daraus entsteht. Vielen Dank fürs Zuhören. Hab weiter einen schönen Tag oder Abend. Wir hören uns wieder beim nächsten Podcast Wirklichkeit und das integrale Wissen Teil 2. Uns, das Sri Aurobindo Center Berlin, findet ihr unter www.sacb.de, wo auch weitere Texte, Vorträge und andere Beiträge zu Sri Aurobindo und Sri Aurobindos Yoga eingestellt sind.